Willkommen zum Podcast der Initiative Regenerative Marktwirtschaft. Hier wollen wir herausfinden, wie eine umweltfähige Zukunft macht.
Willkommen zur heutigen Episode des Podcasts der Initiative Regenerative Marktwirtschaft. Unser Gast ist heute Philipp. Philipp, wie immer werde ich mit der allerschwierigsten Frage einsteigen, zuerst, um es ein bisschen aufzuwärmen für diese Unterhaltung. Und die Frage ist, wer ist denn eigentlich Philipp? Erzähl mal.
Ja, spannende und wie du sagst, schwierige Frage. Erstmal hallo und schön, dass ich hier sein darf. Wer bin ich? Ich versuche das mal zu beantworten im klassischen Berufssinne, weswegen ich auch hier eingeladen bin, dann können wir gerne ausgewählt nochmal vertiefend eintauchen. Also heute bin ich im Beruflichen einerseits ein Unternehmer, der eine nachhaltigkeitsfokussierte Boutique-Beratung aufgebaut hat, Better Earth, und zweitens bin ich General Partner und Chief Impact Officer einer Investmentfirma, die heißt Marvelous, und wir investieren frühphasig in Deep Tech Lösungen für Klima- und Kreislaufwirtschaft. Wie komme ich dahin? Und das beantwortet vielleicht so ein bisschen auch das, was ich als Person und was mich als Person ausmacht. Ich komme hier hin, glaube ich, als Person, die sich immer hat treiben lassen von dem, was mich interessiert. Ich habe beispielsweise Sinologie studiert, ohne jetzt ganz genau zu wissen, warum und was ich damit mache. Ich wollte Reiseleiter werden damals. Ich habe mich für Asien interessiert und dachte, ja, Sinologie ist irgendwie spannend. Musik interessiert. Ich habe schon früh eine Konzertagentur neben der Schule gegründet für klassische Musik. Deswegen habe ich historische Musikwissenschaft im Nebenfach studiert. Und so ein bisschen vernünftig bin ich auch. Deswegen habe ich noch BWL studiert. Genau, und dann war so die große Frage danach, was mache ich eigentlich? Und 2002, als ich fertig geworden bin mit der Uni, war der Jobmarkt eigentlich gar nicht so im Sinne der Arbeitnehmer, sondern es gab ganz, ganz wenig und überhaupt, wer stellt schon Sinologen ein? Ich hatte ein paar Praktika gemacht, unter anderem bei Beratungen, und so bin ich dann auch in einer Beratung gelandet, bei Bain damals, und habe das 2 Jahre lang gemacht und dann sehr schnell festgestellt, und das ist vielleicht auch ein bisschen Beantwortung auf die Frage, wer bin ich, habe dann sehr schnell festgestellt, dass so dieses reine Business, Profitoptimierung im Sinne im Wesentlichen anonymer Auftraggeber, seien es jetzt Private Equity, Optimierung bei einem Mittelständler, aber sei es hinterher auch Transformationsprogramme in Großunternehmen im Auftrag der Vorstände oder Shareholder, dass mich so diese reine Business- und Profit-Orientierung nicht so interessiert hat. Und nach 2 Jahren war für mich der Zeitpunkt, mich neu zu orientieren. Ich habe das auch relativ radikal getan und bin dann zu Save the Children gegangen, also einer Wohltätigkeitsorganisation, nicht der ganz naheliegende nächste Karriereschritt nach einer Großberatung. Dann eine Zeit, verschiedene andere Stationen, will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, weil die, glaube ich, die Frage, wer ich bin, auch nicht notwendig beantworten, aber als Person, um das vielleicht nochmal abzubinden, hat mich Wirkung. Der Welt interessiert und da habe ich eigentlich die letzten knapp 20 Berufsjahre reingesteckt, versuchen zu verstehen, wie wir als Menschen, wie wir aber auch als Wirtschaftsakteure einen positiven Transformationsbeitrag leisten können hinsichtlich oder so, um eine Welt zu erschaffen, die halt innerhalb der planetaren Grenzen.
Okay, du hast also während der Schule schon deine erste Unternehmung gegründet und warst in vielen Facetten neugierig und bist auch diesen Bewegungen gefolgt. Das setzt ja voraus, dass man sich sicher fühlt, dass man die Unterstützung hat, diese Dinge zu tun. Also es ist ja nicht unbedingt der gerade Weg, den viele andere gehen. Ne? Und du sagtest, was Vernünftiges hast du auch gemacht. in dem du BWL studiert hast. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich das Vernünftigste ist, was du getan hast, aber ich verstehe, warum du diesen Satz gesagt hast. Mich interessiert, in was für ein Umfeld du reingeboren und gewachsen bist, das dir erlaubt hat, all diesen Pfaden zu folgen, ohne Angst zu haben, dass du vielleicht irgendwann nicht die Miete bezahlen kannst.
Ja, spannende Frage. Und ich überlege gerade, wann ich oder ob ich mal Angst hatte, dass ich meine Miete nicht bezahlen kann. Und jetzt will ich nicht sagen, am ehesten, wo ich selber Unternehmer bin. Aber ja, irgendwann ist natürlich tatsächlich auch der Anspruch an das eigene Leben nochmal ein anderer. Und wenn man dann unternehmerisch sich einbringt und auch wirklich ins Risiko geht, also dann sorge ich mich jetzt Stand heute nicht um die eigene Miete, aber klar ist das natürlich nochmal ein anderes Risiko als Studierender. Da habe ich habe ich Angst in diesem Sinne tatsächlich nicht gespürt. Und was für mich extrem wichtig war und was ich gerade ausgelassen habe, als ich nach meinen 2 Jahren in der Beratung ein MBA gemacht habe am INSEAD. Da habe ich für mich ganz bewusst den Entschluss gefasst, dass ich nur noch das machen möchte, was mich als Person begeistert, weil ich gerade aus diesen 2 Jahren Beratung rausgekommen bin, da auch hier sehr gut verdient habe, und dann in einem Business-Schul-Umfeld war, wo natürlich die ganzen Top-Recruiter der Welt aufgelaufen sind, um die Absolventen zu werben. Und ich für mich einfach entschieden habe, erstens brauche ich gar nicht viel. Und zweitens habe ich nach 2 Berufsjahren für mich das Vertrauen, dass ich immer genug haben werde. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt auf das, was mir wichtig ist. Das war eine extrem wichtige Entscheidung, die mir dann eben auch erlaubt hat, einen substanziellen Gehaltsrückschritt in Kauf zu nehmen, bei Save the Children anzufangen, weil das war, was ich an der Stelle wollte. So, wie bin ich aufgewachsen und wie hat das vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, keine sehr große ökonomische Angst zu haben? Also erstmal waren meine Eltern extrem wirtschaftsfern und Geld und Vermögensaufbau hat sie gar nicht interessiert, sondern ganz im Gegenteil, auch eher im Sinne dieser 68er-Bewegung war das fast verrucht und eben nicht wünschenswert oder erstrebenswert, jetzt sehr viel Besitz anzuhäufen. Mein Vater war Professor und damit auch sehr gut abgesichert. Das heißt, als Kind habe ich tatsächlich, also ne, man ist jetzt nicht sehr, sehr wohlhabend, aber man hat halt einfach ein sicheres und auskömmliches Gehalt. Und gerade wenn man jetzt keine riesengroßen wirtschaftlichen Ansprüche hat und kein Vermögen aufbauen will, dann reicht das allemal, um gut über die Runden zu kommen und hat halt eben maximale Absicherung. Das heißt Arbeitslosigkeit, die Befürchtung, die Miete nicht zu bezahlen, war auf jeden Fall im Kindesalter nie ein Problem. Und ich habe dann relativ früh angefangen, einfach mit der eigenen Konzertagentur Geld zu verdienen und mir so mein Studium finanziert. Und immer da, wo ich mich unternehmerisch und eigeninitiativ eingebracht habe, wurde das dann auch finanziell honoriert, mehr als vielleicht ein Aushilfsjob irgendwo im Supermarkt. Und so war für mich eigentlich immer die Erfahrung, wenn ich mich mit meiner Arbeitsleistung einbringe, dann kriege ich dafür auch genug für das, was ich zum Leben brauche.
Das heißt, du bist auf ein Umfeld gestoßen, in dem Sorge nicht so ein Thema war. Und das war ausreichend Fundament dafür, dass deine Neugierde entfaltet werden konnte. So höre ich das zumindest.
Ja, ich glaube, das kann man gut so sagen. Genau, so wirtschaftliche Sorgen in dem Sinne. Also wir waren 4 Kinder, da ist tatsächlich so ein Professorengehalt auch, na, wenn man, also nicht absolut ausreichend, aber es gab schon andere in meinem Umfeld, die dann in Urlaube geflogen sind, im Hotel übernachtet haben. Wir sind mit dem Bus zum Campen gefahren. Also na, insofern, aber eine Sorge gab es in
Okay.
dem Sinne nicht.
Und dann, ich musste gerade innerlich grinsen, als du auf INSEAD zu sprechen kamst und im MBA, weil ich vor 17 Jahren mal auf dem Campus in der Nähe von Paris zu tun hatte und dann da gelernt habe, für MBA stehen kann, mediokergend, was du ja beides nicht bist. Und festgestellt habt, sehr viele Leute, die durch diese, das INSEAD oder irgendwas anderes ist, MBA-Schule gehen, fest, dass sie eigentlich gar nicht richtig sind, sondern dass es etwas anderes ist, was sie ruft. Das ist nicht anders. Und mich würde hast du da irgendeine Idee, wie das zusammenhängen könnte? Was passiert dem MBA-Programm, das einen dazu bringt, dann doch am Ende versuchen, die Welt zu retten?
Also ich bin tatsächlich, diese Ausbildung habe ich nur angetreten, weil sie mir eben Freiraum erlaubt hat, mich neu zu orientieren. Mhm. Ja, also das ist einerseits sehr komfortabel, aus einer Großberatung heraus diesen MBA zu machen, weil nämlich das Angebot besteht, danach zurückzukommen und dann werden die sehr hohen MBA-Kosten übernommen. Das erzeugt aber natürlich gleichzeitig einen gewissen Lock-in, dann tatsächlich auch in die Beratung zurückzukehren, weil es einfach wirklich teuer ist, dann zu kündigen und rauszugehen. Insofern habe ich mit der Idee ein bisschen gehadert, weil einerseits war mir klar, ich will nicht zurück und andererseits hatte ich aber noch keine klare Vorstellung davon, was ich als nächstes tun möchte und habe mich dann entschieden, diesen MBA zu machen, genau um den Freiraum zu haben, mich umzutun, mich zu orientieren, was es gibt. Und so lustig das klingt, die Save the Children Option oder eine NGO Option war extrem schwierig. Ja, also wenn ich jetzt einfach in eine andere Beratung, in eine Investmentbank, in ein globales Pharmaunternehmen, die waren ja alle auf dem Campus, haben rekrutiert. Die Save the Children-Variante oder Berufseinstiegsoption habe ich nur dadurch gefunden, dass tatsächlich jemand anders von dem INSEAD im Vorjahr auch in dem internationalen Sekretariat angefangen hat und die genau nach Ex-Beratern, MBA-Profilen gesucht haben, aber ganz wenig und sich nie die finanzielle Mühe auferlegt hätten, auf dem Campus zu rekrutieren. Aber für mich war das einfach ein unglaublich reichhaltiges Programm mit tollen Eindrücken und einfach der Freizeit, die man ja als Berater nicht hat, sich einfach umzutun und sich zu orientieren.
Okay. Und dann konntest du irgendwie einen Deal mit Bain finden, um da rauszukommen, oder?
Nee, ich habe es halt einfach, also ich bin verschuldet aus meinem MBA rausgegangen in ein schlechter bezahltes Anstellungsverhältnis.
Okay, Hut ab dafür. Das traut sich nicht jeder und das schließt nochmal an das, was ich am Anfang ja auch schon gefühlt habe, dass du den Mut hast, deiner Neugierde zu folgen und vielleicht auch, wenn du nicht ganz klar siehst, warum das was Gutes sein könnte oder ob es überhaupt irgendwas Gutes wird. Das können nicht viele Leute und deshalb bist du ja auch hier unter anderem.
Danke. Okay.
Auf dieser ganzen Reise hast du ganz viele Perspektiven kennengelernt. Also ich meine, du hast dich mit China beschäftigt, du hast dich mit klassischer Musik beschäftigt, als du in der Schule warst und die anderen vielleicht sich nicht so sehr mit klassischer Musik beschäftigt haben. Du kennst Save the Children und Bain und all diese vielen Perspektiven. Und passiert es, ob du irgendwelche Parallelen in der Wahrnehmung darüber, was ein gutes Leben für einen Menschen ausmacht, in all diesen Perspektiven findest. Also was würdest du sagen, ist eine Beschreibung eines guten Lebens, der viele Menschen zustimmen können, wenn nicht sogar alle?
Tolle Frage. Ich muss feststellen, dass ich für mich eine Antwort habe, aber nie die Mühe gemacht habe oder systematisch tatsächlich Menschen zu fragen, ob meine Vorstellung von einem guten Leben für alle Menschen tatsächlich zu den anderen passt. Ich glaube, wir gehen ja heute regelmäßig durch die Welt und folgen Idealen und Ideen, die sich bei näherer Betrachtung vielleicht gar nicht als wirklich befriedigend herausstellen. Und gleichzeitig ist natürlich auch immer sehr vermessen zu sagen, ich habe da jetzt drüber nachgedacht und ich habe die Antwort für alle. Insofern kann ich tatsächlich für mich eigentlich nur beantworten, was mein Zielbild ist, wo ich schon wahrnehme, dass das eine gewisse Attraktion ausmacht, die aber am Ende des Tages sehr stark gespeist ist durch meine eigene Empfindung, mein eigenes Wahrnehmen und sich nicht abstützt auf eine Untersuchung und Befragung von vielen anderen. Und ich glaube, also auf sehr abstrakter Ebene, das Leben innerhalb der planetaren Grenzen, die eben uns erlaubt, die Lebensgrundlage zu erhalten. Und ich glaube, das kann man schon sagen. Es gibt sehr wenig Menschen, die sagen, ja toll, mein Ziel ist es, die Lebensgrundlage, auf der wir leben, zu zerstören. Das sagt ja eigentlich niemand, den ich getroffen habe. Und trotzdem dann zu sagen, ja, was heißt es denn? Und bin ich bereit, irgendwie auch Veränderungen in Kauf zu nehmen, um das, was ich tue, ökonomisch und zur Befriedigung meiner Lebensbedürfnisse so auszurichten, dass es eben im Einklang mit den planetaren Grenzen steht. Das wiederum, da kommen wir dann sehr schnell Fragen ins Spiel, was bin ich denn auch bereit, an Veränderungen in Kauf zu nehmen. Aber das so als auf abstrakter Ebene ein gutes Leben für alle Menschen und gut definiert natürlich auch jeder für sich. Das ist ja auch genau richtig zu sagen, dem einen ist Zeit wichtiger, dem anderen ist Zeit alleine, den anderen Zeit in Gemeinschaft, Zeit in der Natur. Aber ich glaube, man kann natürlich einerseits klar beschreiben, was sind Grundbedürfnisse, Nahrung, Wohnung, Kleidung und was sind dann eben auch soziale Bedürfnisse oder Bedürfnisse des Selbstausdrucks, die eben zu befriedigen und trotzdem die Lebensgrundlage, von der wir abhängen, nicht zu zerstören, beziehungsweise bezogen auf den Zustand, wo wir heute sind, eben die planetaren Grenzen wieder erreichbar zu machen, die wir an vielen Stellen bereits überschritten haben.
Okay, also ich höre, dass du sagst, ich kann und will mir nicht rausnehmen, zu beschreiben, wie es aussieht im Detail für andere Menschen. Ich kann das vielleicht für mich, aber letzten Endes, egal wie diese Ausprägung aussieht, ist im Kern eines guten Lebens enthalten, dass das im Einklang mit seiner Umwelt gelebt wird. Und wenn die Welt ein ganzer Planet ist, dann muss es halt mit dem ganzen Planeten im Einklang sein. Und das ist eine Grundvoraussetzung. Und alles andere kann individuell sein. Also mein Freund Jim würde das kohärenten Pluralismus nennen. Ne? Dass wir ein auf einem Core aufbauen. Die Frage, die sich da für mich anschließt, ist, das aktuelle System, in dem wir uns organisieren als Gesellschaft, ist ja nicht besonders gut darin, genau das zu tun. Im Gegenteil. Wir haben ein System geschaffen, das immer besser darin wird, Natur in Müll zu verwandeln. Und die Frage ist jetzt, wie müsste denn aus deiner Sicht ein System oder eine Reihe an Institutionen oder Prinzipien aussehen, die uns gemeinsam als, du hast den Planeten genannt, also als alle 8 Milliarden, die wir so sind, in die Lage versetzen, uns so zu organisieren, dass dieses gute Leben überhaupt möglich wird. Also die Basis des guten Lebens ist, das du beschrieben hast. Und ich würde ganz gerne da eintauchen. Was sind Grundprinzipien oder Institutionen oder überhaupt erstmal deine Gedanken dazu, was wir da brauchen?
Ja, genau. Ich glaube, wir sind ja heute extrem gut darin, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, also Konsumbedürfnisse insbesondere zu befriedigen. Und wir sind extrem schlecht darin, das auf eine Art und Weise zu tun, die Lebensgrundlage bewahrt oder wieder regeneriert. Das heißt, heute verwandeln wir Naturkapital in Konsummöglichkeiten. Und was wir natürlich stattdessen tun müssen, ist ja weiterhin wesentliche Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen nach Bildung, Gesundheitsversorgung, aber auch Freizeitgestaltung, Nahrung, Wohnung etc. aber das eben auf eine Art und Weise zu tun, die definitiv weniger zerstörerisch und im Zielbild regenerativ ist. Und meinerseits halte ich sehr viel von dem Konzept der planetaren Grenzen, entweder in der Detail der neuen Grenzen aus wissenschaftstheoretischer Sicht oder eben etwas abstrahiert und vereinfacht für die Zielführung von unternehmerischer Aktivität auf 5 und dann eben Klima, Landnutzung, Frischwasser, Biodiversität und Ozeangesundheit. Das ist relativ greifbar und das kann ich eben messbar machen, als Zielbild formulieren und dann einen Transformationspfad dahin ableiten, der eben sicherstellt, dass die ökonomische Aktivität der Wirtschaftsakteure im Einklang ist mit dem Transformationskorridor hin zu eben dieser Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen.
Wenn du die planetaren Grenzen ansprichst, dann, wenn wir uns die neuen Rockströme angucken, haben wir ja 6 schon überschritten. Ne? Das heißt, Regeneration ist ein Imperativ. Da gibt es keine, es gibt keine Option mehr, sondern das müssen wir tun. Jetzt stehen wir natürlich vor einer riesen Herausforderung, weil wir in einer multipolaren Falle stecken, die darin beginnt, dass wir exponentiell Geld produzieren, das durch exponentiell wachsendes Bruttoinlandsprodukt decken, das durch exponentiell wachsende Energieversorgung decken und das Ganze an Ort und Stelle halten durch Politik und Wirtschaft, die beide ihr Erfolg durch Bruttoinlandsprodukt messen. Ja, und diese multipolare Falle ist sehr schwer zu entkommen, weil sie sich selber stabilisiert. Und wenn man jetzt in Regeneration gehen möchte, dann bedeutet es ja, dass man in seine Risikoprofile die planetaren Grenzen aktiv mit einbezieht und landet dann in einem First-Mover-Problem. Ja, weil der Erste, der das tut, wird erstmal in den aktuellen Marktverhältnissen verlieren, ist aber langfristig definitiv erfolgreich, sollte er überleben oder sie, ne, als Organisation. Und die Frage ist jetzt, was für Ansätze siehst du, um dieser Falle zu entkommen? Und was für Thesen verfolgst du, um die langfristigen Risikoprofile zu managen, die zum Erfolg führen?
Ja, also ich differenziere tatsächlich in dem, wie ich auf die Wirtschaft schaue, sehr stark zwischen dem, was meiner Meinung nach realistisch erwartbar ist, aktuell existierenden Unternehmen. Da sehe ich tatsächlich im Regelfall eher inkrementelle Veränderung, schrittweise Reduktion der Schadwirkung und schrittweise Hervorhebung oder Stärkung von Regeneration und Positivbeitrag. Aber das geschieht alles in kleinen Schritten und inkrementeller Veränderung. Bis auf ganz wenige mutige Pioniere, die vorangehen. Wo ich persönlich eine extreme Begeisterung spüre und auch sehr viel Potenzial für disruptive Veränderungen sehe, sind eben eine neue Generation von impactorientierten Gründern und Gründerinnen, die eben den Positivbeitrag in den Kern ihres Geschäftsmodells stellen. Und genau das ist auch das, was wir mit Marvelous, der Investmentfirma, natürlich fördern wollen, in diese Neugründung zu investieren, die eben nicht sozusagen eine gewachsene Wertschöpfungskette schrittweise weniger schädlich machen müssen, sondern die von der Idee her einen Positivbeitrag leisten. Und vielleicht einfach nur 2, 3 Beispiele, die das so ein bisschen illustrieren können. Also beispielsweise ein Unternehmen, das wir uns angeschaut haben, konvertiert Klärschlamm in Humus. So, und jetzt habe ich quasi ein Abfallprodukt, das heute verbrannt wird. Klärschlämme. Also der Restmenge dessen, was übrig bleibt, wenn ich die Abwasser eben reinige. Und dieser Klärschlamm wird heute verbrannt und das, der, verbleibende Asche wird dann eben deponiert. So, da habe ich aber Wertstoffe natürlich drin. Phosphor, andere Wertstoffe, die in diesen Klärschlämmen drin sind und heute ungenutzt eben verbrannt werden. Und die Transformation in Humus macht eben aus diesem Abfallstrom ein wertvolles Naturprodukt, was ich auf die Felder ausbringen kann, was den Boden und die Bodenqualität verbessert. Und das ist so die Form von Transformation, das ist ja quasi Alchemie. Ich nehme etwas, was heute Abfall ist, was ich verbrennen und deponieren muss, und daraus erzeuge ich einen regenerativen Wertbeitrag für die Landwirtschaft. Und ein anderes Beispiel ist ein Unternehmen, was super effizient Proteinquellen auf Algenbasis züchtet, und zwar so effizient, dass ich tatsächlich mit einem kleinen Gerät, was ich indoor in beispielsweise einer Kantine aufstelle, einen proteinreichen, pflanzenbasierten Nahrungsergänzungsbeitrag anbauen kann, der dann eben direkt on-site in die Verpflegung einbezogen werden kann. Und auch da habe ich natürlich eine dramatische Transformation, eine Reduktion der Schadwirkung der Landwirtschaft heute, inklusive einer Reduktion der Schadwirkung durch Transporte, und gleichzeitig habe ich bessere Lebensmittel, gesündere Proteinversorgung. Und das sind so Beispiele, die wirklich das, was wir heute tun, auf den Kopf stellen und nicht Faktor 2, 3, sondern Faktor 10, 20, 100, das, was wir tun, eben komplett verändern, verbessern.
Ich finde das zwei sehr gute Beispiele, wenn ich mal über die Algen nachdenke, die ja die eigentliche Quelle für Omega-3 sind, nicht die Fische, wie wir oft glauben. Und wenn wir unsere Omega-3-Versorgung auf Algen umstellen statt auf Fische, dann sparen wir uns letzten Endes 20-25% des globalen Fischfangs. Und was auch wenigen klar ist, dass die Nutzung von Schleppnetzen so viel CO2 produziert, so viel CO2-Emissionen produziert wie ganz Deutschland. Einfach dadurch, dass die CO2-Senke auf dem Boden der Meere aufgewirbelt wird und wieder in die Atmosphäre gelangt. Also hast du sehr, sehr viele positive Effekte mit, gar keine Frage. Jetzt ist es dann aber irgendwann ja so, dass in diese wirklich guten und gut gemeinten Lösungen, um mal in der Innovationssprache das auszudrücken, die sind erstmal in einem Blue Ocean. Ne? Es gibt wenige andere, die das sehr freigebig sein mit der Umsetzung von potenziellen finanziellen Profiten in ökosystemischen Profiten. Und irgendwann wird dieser Ozean aber blutiger, ne? Weil andere anfangen, auch dasselbe zu tun, und man sich gezwungen sieht, Dinge zu tun, die man eigentlich ursprünglich mal gar nicht tun wollte, einfach um im Spiel zu bleiben. Und das ist ja letzten Endes dann der Beginn der Tragedy of the Commons, ne? Eleanor Ostrom und weitere, die letzten Endes durch die aktuelle Verfasstheit unseres relativ reduktionistischen Marktes erzwungen werden. Das heißt, in Horizont 1 sieht das alles fantastisch aus, ja, und ist auch fantastisch, gar keine Frage. Die Frage wäre jetzt aus deiner Sicht, wie sieht ein Horizont 3 aus? Und was sind Brückenfunktionen zu Horizont 3, Horizont 2, helfen, da hinzukommen? Also sind das drei Finden, ohne dabei extraktiv zu werden?
Ja, also wenn ich jetzt nochmal auch beschreibe, wie wir bei Marvelous als Investor, aber auch als Better Earth, als Begleiter von Investoren drauf schauen, dann schauen wir immer auf drei Dimensionen, entlang derer wir Unternehmen bewerten. Und das eine ist der Kerngeschäftsbeitrag. Das ist tatsächlich die Veränderung in der Welt dadurch, dass es dieses Unternehmen gibt. Ja, also es gibt das erstgenannte Unternehmen, was Klärschlamm in Humus verwandelt. Und weil es diese Unternehmen gibt, wird weniger Klärschlamm verbrannt und mehr Humus. Auch die Perspektive ist die Leistung entlang der Wertschöpfungskette. Also beispielsweise brauche ich Energie für die Transformation von Klärschlamm in Humus. Ist das grüne Energie oder ist das Braunkohle oder andere verschmutzende Energie? Und die dritte Dimension ist der organisationale Reifegrad. Inwiefern ist innerhalb des Unternehmens auf normativ, strategischer, aber auch operativer Ebene die Ausrichtung an der Wirkung verankert und sichergestellt? Und das ist ein relativ ganzheitliches Bewertungsframework. Und das schließt natürlich nicht aus, dass es eine Veränderung in den Prioritäten gibt. Aber es erlaubt zumindest erstens ein ganzheitliches Beobachten und Beurteilen zum Zeitpunkt der Investition. Und zweitens erlaubt es natürlich ein kontinuierliches Begleiten und aufmerksames Hinterfragen, wenn es sozusagen in die falsche Richtung gehen sollte. So, und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, die berechtigte Frage stellen, kann ich als Investor, als Eigentümer dieser möglichen Negativveränderung einen Riegel vorschieben? Ich glaube, erstens für mich das Wichtigste ist tatsächlich, dass das Kerngeschäft an sich eben eine Positivwirkung hat. Also dass es nicht darum geht, durch Interventionen entlang der Lieferkette das, was ich tue, weniger schlecht zu machen, sondern im Kern dessen, was ich bereitstelle, leiste ich einen Positivbeitrag. Und das ist auch absolut verzahnt mit dem Geschäftsmodell. Das heißt, je mehr ich skaliere, desto größer wird der Positivbeitrag. Und dann ist es auch gar nicht sozusagen ein Trade-off des Unternehmens, ob ich sozusagen ein bisschen mehr Geld extrahiere, weil das, was ich im Kern tue, ist positiv. So, und dann kann ich natürlich mehr Geld ausgeben für Fortbildung und weniger Profite ausschütten, etc. Aber das sind Nuancen. Im Kern ist das Unternehmen, das Geschäftsmodell des Unternehmens in Einstimmung und im Einklang mit dessen, was der Positivbeitrag ist. Und natürlich kann ich auch über Elemente wie Verantwortungseigentum nachdenken, wo ich von vornherein auch im Gesellschaftszweck und Unternehmenszweck an erste Stelle gestellt habe, was mein Wertbeitrag ist. Und die Profitmaximierung ist gar keine Priorität auf Ebene der Anteilseigner. Zweite Variante. Wir als Investor beispielsweise sind gerade dabei, die Anreizstrukturen für das Managementteam innerhalb von Marvelous so auszurichten, dass eben die Bezahlung des Management sich nicht nur an der Finanzperformance bemisst, sondern zu gleichen Teilen an der Wirkungserfüllung. Und zwar konsistent durchgezogen von, was haben wir zum Investitionszeitpunkt identifiziert als Beitrag und hat er sich über die Zeit realisiert. Und wenn das der Fall ist, dann wird die zweite Hälfte der Management-Incentivierung pro Rata bezogen auf die Impact-Wirkung ausgezahlt. Und so ist quasi in die Finanzincentivierung des Management eingebaut, dass die Wirkung über die gesamte Zeit der Portfolioentwicklung im Blick behalten wird.
Es nicht einfach ist, eine Unternehmung oder einen Fonds aufzubauen oder und es ist gar nicht noch, es ist noch schwieriger, wenn man dabei etwas tut, was nicht unbedingt in der aktuellen Hauptströmung des Marktes ist. Wenn man so ein bisschen antizyklisch und vor dem Markt operiert. Und das, was ich höre, ist, klingt für mich so, als wärt ihr da leicht vor dem Markt. Wenn ich mir jetzt die EU-Taxonomie angucke und feststelle, dass es da ein Instrumentbaukasten gibt, der jetzt noch nicht voll entfaltet ist, aber früher oder später die finanziellen Ressourcen teurer macht, wenn sie je weniger positiven Impact sie auf Ökosysteme und so weiter haben, dann leitet sich für mich die Frage daraus ab, was für Arten von Instrumenten würdest du dir wünschen, um diese schwere Arbeit von einem Unternehmen aufzubauen und dann auch noch ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen dabei, einfacher zu machen? Also was für Rahmenbedingungen wünschst du dir, die diese Arbeit für dich und andere, die was Ähnliches tun, einfacher und besser machen?
Tja, das ist eine extrem berechtigte Frage, auf die ich tatsächlich keine befriedigende Antwort habe, weil ich im täglichen Tun mit der Beratung Better Earth Unternehmen begleite, sowohl hinsichtlich Taxonomie als auch CSRD, der Corporate Sustainable Reporting Directive. Und ich eben im Tun einerseits sehe, dass ganz klar es einen Unterschied macht, ob es ein regulatorisch verankertes Anforderungsniveau in Richtung Transparenz gibt. Das ist wünschenswert. Und gleichzeitig in der aktuellen Ausprägung wird wahnsinnig viel bürokratische Arbeit und administrative Detailarbeit erforderlich, um Transparenz zu schaffen, die auch zu sehr viel Frustration führt und nicht notwendigerweise einzahlt auf bessere Wirkung. Und ich glaube, einer der Kernprobleme heute ist, dass der Fokus auf Transparenz liegt und weniger auf dem, was Zielstellung ist. Beim Thema CO2 sind wir an vielen Stellen so unterwegs, dass wir sagen, es ist ganz klar, was die wünschenswerte Zukunft beinhaltet, nämlich eine dekarbonisierte Wirtschaft. Und ich kann die CO2-Reduktion durch einen CO2-Preis bepreisen. Das ist konzeptionell befriedigend, wenn ich das mal so vereinfachend sagen darf. Bezogen auf die anderen Naturdimensionen, Biodiversität, Frischwassernutzung, gibt es weder die klar formulierte Zielvorstellung übersetzt in Gesetzesvorhaben, noch die Bepreisung des Verbrauchs, die Externalitäten angemessen berücksichtigt. Das Ergebnis davon ist eine sehr einseitige Fokussierung auf Dekarbonisierung und wahnsinnig viel Arbeit, um Transparenz zu schaffen, bezogen auf die anderen Dimensionen, aber ohne dass das notwendigerweise zu Verbesserung der ökologischen Wirkung der übrigen Aktivitäten führt. Insofern, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir eine erstens balanciertere Ausrichtung an der Gesamtheit der ökologischen Ziele. Ja, aber wir haben relativ wenig gewonnen, wenn wir eine dekarbonisierte Wirtschaft haben, die aber alle Natur zerstört hat. Ja, relativ wenig gewonnen. Das heißt, ich wünsche mir erstens eine viel balanciertere Ausrichtung an der Gesamtheit dessen, was wir für eine ökologisch sichere Zukunft brauchen. Und zweitens wünsche ich mir eine Bepreisung des Naturverbrauchs, sodass eben in der klassischen Logik Externalitäten internalisiert werden. Das heißt, dass die Schadwirkung angemessen dort als Kosten aufschlägt, wo die Schadwirkung verursacht wird.
Ich versuche nochmal zu wiederholen, um sicherzustellen, dass ich dich richtig verstanden habe. Und zwar sagst du letzten Endes, das Instrument ist großartig, ist leider nur stumpf, weil man versucht, über 7000 Seiten Micromanagement zu organisieren, was eigentlich zu tun ist. Und im entscheidenden Moment sagt man dann aber nicht mehr, was getan werden muss, sondern wirft die 7000 Seiten zurück zu den einzelnen Akteuren und sagt, messt euch selber. Und das funktioniert natürlich nicht, sondern stattdessen sagst du, erklärt uns mal bitte, wie das so alles sein soll, damit es in Einklang ist, also wie sieht ein Zielbild aus und was sind die Kernmessgrößen, an denen wir uns orientieren, um Ökosystem-Extraction zu internalisieren. Und wenn ich jetzt mal, wir haben jetzt über das, die Planetary Boundaries gesprochen, es gibt ja noch das Framework von Kate Ray mit der Donut Economy, was die positive oder die fehlende positive auf das Zielpublikum, wenn ich das jetzt mal verkürzt, mit beinhaltet. Und eine potenzielle Größe wäre einfach eine regulatorische Rahmenbedingung, in der gesagt wird, sei im Donut. Ja, das können wir auch messen. Wie viel deiner planetaren Grenzen überschreitest du und wie wenig leistest du eigentlich das, was du eigentlich leisten solltest oder dir vorgenommen hast zu leisten als Organisation, als Company in der Welt. Und je mehr Rot wir sehen, desto teurer wird es für dich. Okay, dann habe ich dich richtig verstanden. Ja, das wünsche ich mir auch. Das ist die Schwierigkeit darin besteht natürlich in der Koordination des Diskurses darüber, wo wir denn überhaupt hinwollen, stelle ich mir vor. Oder was meinst du dazu?
Ja, wobei ich glaube, also das Beispiel mit den 7000 Seiten Regulatorvorgabe ist gut, ja, weil die gibt es ja in der Realität. Und stattdessen wünsche ich mir tatsächlich einfach mehr Klarheit hinsichtlich des Zielbildes. Ja, also nicht zu sagen, ich schreibe jetzt vor die 1000 Datenpunkte, die ich potenziell brauche, um ganz viel Transparenz zu haben, aber die Transparenz an sich ist nicht handlungsleitend. Ja, und stattdessen glaube ich, wenn wir statt 7000 Seiten vielleicht eher 20, 30, 40, 50 haben, die aber sehr viel stärker in die Richtung des Zielbildes gehen und dann einfach die Übersetzung des Zielbilds in die eigene Aktivität viel stärker in der Eigenverantwortung der einzelnen Akteure lassen und natürlich ganz klar Schadwirkung, wie angesprochen, bepreisen. Ja, aber ich glaube, diese Kombination aus erhöhter Zielklarheit, stärkerer Bepreisung der verursachten Schadwirkung und mehr Eigenverantwortung in der Umsetzung und weniger granulare Detailvorgaben, insbesondere hinsichtlich Transparenz und Verfügbarmachung von Daten, das wäre die Richtung, in die ich gerne bezogen auf Gesetzesvorgaben abbiegen würde.
Wenn ich jetzt mal frei interpretiere, in den Worten von Jascha Rohr, der ein, zwei Episoden vor dir hier zu Gast war, dann fehlt uns zu unserer Verwaltung, die wir haben, in Deutschland und auch auf europäischer Ebene, eine Gestaltung. Mhm. Eine Form von Institution, die uns dabei hilft, uns klar zu werden über unsere gemeinsame Zielrichtung, ja, und die auch ständig zu justieren, passend zu den sich erneuerten Rahmenbedingungen. Und die würde uns dabei helfen, so ein Level Playing Field, diese komischen Linien, die wir überall so sehen in der Welt, zuerst in Buchstaben und dann in Wörter zu interpretieren. Und plötzlich, wie so ein Photoshop-Layer, geht so ein neuer Layer auf der Welt an und du siehst Buchtitel und Werbung und Autokennzeichen und Klingelschilder und solche Dinge. Ne? Und das war vorher auch schon alles da, du hast es noch nicht gesehen, weil es für dich nicht relevant war. Ne? Das ist eine Einsicht im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast auch eine Einsicht. Nämlich durch deine Betrachtung der Welt und deine Aktivität in der Welt und deine vielen Perspektiven, die du eingenommen hast, um die Welt zu verstehen, siehst du eine andere Welt als viele andere. Und deswegen machst du, was du tust. Welche Einsicht wünschst du dir, hätten wir alle 8 Milliarden, damit wir gemeinsam in die Richtung des Bildes, was dir vorschwebt, gehen können. Was fehlt uns? Was ist die Einsicht? Was ist das Konzept, was du uns gerne geben möchtest?
Also ich wünsche mir, dass Menschen einfach die Freude erleben, die sich einstellt, selbst aktiv in Richtung Positivbild und Positivbeitrag gestalten zu wirken. Und ich habe ja zusammen mit meiner Co-Autorin Katharina Beck das Buch Green Fairy geschrieben und dort eben ausgeführt, wie Unternehmen auf normativ-strategisch-operativer Ebene sich neu ausrichten mit Bezug auf die Zukunftswirtschaft und was wir dafür gemacht haben, bei Interviews zu führen, mit Impact-Unternehmern wie Christian Kroll, der Ecosia gegründet hat, oder Christian Siegmund, der Wild Plastic gegründet hat. Also Unternehmen, die wirklich ambitioniert den Positivbeitrag, den sie leisten wollen, und dachten, ja, toll, das ist doch einfach mitreißende Inspiration. Und das haben wir versucht, in unserem Buch zu transportieren. Und das wünsche ich mir einfach, davon einen Geschmack zu bekommen, wie viel Freude das machen kann. Nicht sozusagen schrittweise die Schadwirkung dessen, was ich tue, zu reduzieren oder mehr Aufwand zu treiben, um mehr Transparenz über all die schlechten Dinge, die in der Welt durch mich verursacht werden, zu teilen, sondern im Kern dessen, was die eigene Aktivität ist, eben einen Positivbeitrag zu leisten und den als Inspiration, als Motivation dessen, was ich tue, nach vorne zu stellen und das einfach zu erleben, wie viel Freude das macht, das wünsche ich mir.
Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, Freude könnte ein Indikator dafür sein, dass du das Richtige tust. Also wenn du das Gefühl hast, ich kenne sehr viele Leute, die in irgendeiner entscheidenden Position sitzen, aber keine wirkliche Freude an dem haben, was sie tun, weil sie wissen, dass das, was sie da tun, nicht lebensförderlich ist. Richtig. Das heißt, in uns tragen wir das Wissen schon, was dafür notwendig ist. Und Freude ist das Signal, das uns zeigt, dass wir das Richtige tun. Und wenn wir uns damit in Einklang bringen, dann werden wir ganz von selbst das Richtige tun.
Ja.
Wunderschön. Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit heute und für dieses Gespräch und für all die Arbeit, die du für uns alle tust hier.